Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von NZZ Live. Wir machen den Journalismus der NZZ erlebbar.
NZZ Akzent.
Meret, 2018 in Österreich, da ist etwas doch ziemlich Spezielles passiert. Da gab es eine Razzia beim österreichischen Nachrichtendienst. Sag nochmal, was war da los?
Ja, ich war tatsächlich damals schon in Österreich und es war damals eine relativ rätselhafte Geschichte noch. Es kursierten schon Monate im Vorfeld Dokumente, die Missstände im Bundesamt für Verfassungsschutz festhielten. Und dann auf Basis dieser anonymen Hinweise gab es diese Razzia und die muss man sich wirklich spektakulär vorstellen. Es war nämlich eine Polizeieinheit, die eigentlich zur Bekämpfung von Straßenkriminalität normalerweise im Einsatz ist und die hat wirklich dieses Amt gestürmt, dort Datenträger massenhaft beschlagnahmt, Dokumente beschlagnahmt und aus dem Gebäude getragen. Und das hat schon damals für große Aufregung gesorgt.
Also weil da eine Behörde untersucht und verdächtigt wird, die ja eigentlich selbst Verbrechen aufklären sollte, oder?
Ja, das war damals ein großer Skandal und vor allem für Österreich ein großes Vertrauensproblem, weil wir müssen da schon daran denken, dass es da um hochsensibles, geheimes Material geht. Und es geht auch noch weiter. Es gab letztlich keinen Grund für diese Hausdurchsuchung. Die anonymen Hinweise haben sich weitgehend als haltlos herausgestellt. Und dahinter steckt mutmaßlich ein österreichischer Polizist, also einer aus den eigenen Reihen, wenn man so will, der im Geheimen für Russland gearbeitet haben soll.
Der österreichische Polizist Egisto Ott soll jahrelang für Russland spioniert haben. Obwohl die Behörden gewarnt waren, konnte Ott einfach weitermachen, sagt Korrespondentin Meret Baumann. Ich bin Antonia Moser. Meret, dieser Polizist, Egisto Ott heißt er, hat also jahrelang die österreichischen Behörden an der Nase rumgeführt, wenn man das so sagen kann. Wie hat er das geschafft?
Ja, das fragen sich derzeit tatsächlich viele in Österreich, wie das sein konnte. Angefangen hat seine Karriere eigentlich ganz harmlos. Er war Jahrzehnte im Sicherheitsdienst bei der Polizei zuerst. Aha. In den 80er Jahren hat er begonnen, als Polizist zu arbeiten. Dann ist er in den 90er Jahren zur Terrorismusbekämpfung gekommen. Später wurde daraus das Bundesamt für Verfassungsschutz. Und er wurde auch im Ausland eingesetzt, in der Türkei und in Italien, hat da sehr viele Kontakte geknüpft, war ein sehr umtriebiger Mann offenbar. Mhm. Und inzwischen gibt es sehr konkrete Hinweise darauf, dass er bereits spätestens 2015 begonnen hat, für Russland zu spionieren.
Einfach so? Also wie ist er dazu gekommen?
Also zum einen über diese Kontakte, die er in den Jahrzehnten zuvor geknüpft hat. Und dann war da sein direkter Vorgesetzter, das war ein mächtiger Beamter im Verfassungsschutz, der Kontakt hatte zu Jan Marsalek. Und bei Jan Marsalek, den Namen kennen vielleicht viele Leute inzwischen schon, das war dieser ehemalige Wirecard-Manager, der geflüchtet ist nach dieser Milliardenpleite, der sich jetzt in Russland aufhalten soll und wo Recherchen ergeben haben, dass er mutmaßlich schon seit über 10 Jahren für den russischen Geheimdienst arbeitet. Und der hatte Kontakt zu diesem Vorgesetzten von Egisto Ott, der dann auch für Jan Marsalek ganz direkt gearbeitet hat, also bei ihm in seinem Büro. Und der hat über Egisto Ott Aufträge für Jan Marsalek erteilt.
Also eigentlich ein kleiner Spionagering. Warum hat Ott da mitgemacht? Also was hat für ihn dabei rausgeschaut?
Da sagen die Experten jetzt hierzulande, es gibt in der Forschung 4 Hauptmotive für Spionage und bei Ott stehen 2 im Vordergrund. Zum einen geht es um Geld, also er hat Geld kassiert für die Informationen, die er weitergeleitet hat, und dann zum anderen das Motiv seiner Selbstwahrnehmung, seines großen Egos. Er war enttäuscht über Karriereschritte, die nicht geklappt haben, und das könnte ein weiteres Motiv sein.
Aber wie muss ich mir das vorstellen, wenn er da spioniert, Sachen weitergibt? Was hat er da genau gemacht?
Also die Ermittler haben festgestellt, dass er zum Beispiel in Polizeidatenbanken, zu denen er Zugriff hatte, als Polizeibeamter, als Verfassungsschützer Personenabfragen gemacht hat. Das sollen zum Beispiel zwischen 2015 und 2017 rund 400 Abfragen gewesen sein, die keinen dienstlichen Bezug hatten.
Okay.
Und er hat sich Zugriff verschafft zu diesen Datenbanken, indem er einfach die Aktenzeichen erfunden hat. Und das hat offenbar funktioniert. Aha. Und diese Informationen hat er dann verkauft, zum Beispiel eben an Marsalek über seinen ehemaligen Vorgesetzten. Und so ist das dann beim russischen Inlandgeheimdienst FSB gelandet, heißt es in den Ermittlungsakten.
Weiß man, was für Informationen Egisto Ott da weitergegeben hat, was da drin stand in diesen Akten?
Ja, es waren häufig Personen, die für den Kreml interessant waren, weil sie zum Beispiel Bezug hatten zur russischen Opposition. Ein sehr prominentes Beispiel ist bekannt, der bulgarische Investigativjournalist Christo Grosev, der zum Beispiel die Organisatoren des Giftanschlags auf Alexei Nawalny im Jahr 2020 aufgedeckt hat. Aha. Der lebte viele Jahre in Wien und dessen Meldedaten und Wohnsitz hat Ott ausfindig gemacht. Und es wurde dann darauf auch in dessen Wohnung eingebrochen und ein Laptop und USB-Sticks gestohlen.
Und das hat wirklich niemand gemerkt, also dass Egisto Ott eben so sensible Daten rausgibt und das ja auch noch sogar Konsequenzen hat?
Doch, das ist eben das Bemerkenswerte. Es gab schon 2017 Warnungen an Wien von den amerikanischen Geheimdiensten. Die haben festgestellt, dass Ott sich massenhaft klassifizierte Dokumente an seine private Mailadresse weitergeleitet hat, was natürlich gar nicht erlaubt ist beim Verfassungsschutz.
Aha.
Und Ott wurde dann auch 2017 ein erstes Mal suspendiert. Aber leider ist da dem Innenministerium ein Fehler unterlaufen. Die haben das nicht ausreichend begründet, die Suspendierung. Und so wurde die dann vom Gericht wieder aufgehoben.
Also, und was heißt das? Ott konnte weitermachen?
Ja, es gab dann eine neue Sicherheitsüberprüfung, die hat Ott nicht bestanden. Und er wurde dann versetzt im Innenministerium, und zwar in die Sicherheitsakademie. Also er war nicht mehr im Bundesamt für Verfassungsschutz tätig, aber er hatte natürlich nach wie vor seinen Polizeiausweis, die E-Mail-Adresse des Ministeriums und vor allem seine ganzen Kontakte, die er über Jahrzehnte aufgebaut hatte. Und so konnte er, obwohl er im Visier der Behörden und der Justiz stand, einfach weitermachen. Er hat weiter Personendaten verkauft. Er war mutmaßlich verantwortlich für diese Razzia beim Verfassungsschutz, über die wir schon gesprochen haben. Mhm. Alles Aktionen, die eigentlich hätten auffallen können, besonders weil er ja schon im Verdacht stand.
Wir sind gleich zurück.
Denken, fragen, mitdiskutieren. Wir laden Sie ein, aktuelle, interessante und relevante Themen bei unseren Veranstaltungen mit inspirierenden Gästen und NZZ-Experten live und vor Ort zu vertiefen. Unser Veranstaltungsprogramm finden Sie unter nzz.ch/live. Wir freuen uns auf Sie.
Du hast gesagt, Egisto Ott hätte eigentlich auffallen sollen, vor allem weil schon ein Verdacht gegen ihn bestand. Haben die Behörden denn gar nichts gemacht?
Doch, es wurde ermittelt. Also es liefen strafrechtliche Ermittlungen ab 2017. Es gab mehrere Hausdurchsuchungen bei ihm. Es gab auch eine zweite Suspendierung. Es gab sogar eine kurzzeitige Festnahme 2021. Ott selber streitet alles ab. Das sagt er 2021 sogar in einem Interview.
Man wirft mir vor, dass ich Staatsgeheimnisse an Russland verraten hätte. Und das habe ich aber nicht. Zum Beispiel auch die Staatsanwaltschaft geht davon aus, es gibt irgendwo eine Datenbank, wo ich reinschauen kann. Das ist ja vollkommener Blödsinn. Ich weiß nicht, da hat irgendjemand zu viel irgendwo Fernsehen geschaut.
Also ganz dreist streitet der da alles ab. Kommt er damit durch?
Also die Behörden schaffen es nicht, ausreichend Beweise zu finden für sein Vorgehen. So muss er dann auch wieder aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Heute heißt es seitens des Innenministers zum Beispiel, es sei jahrelang akribisch ermittelt worden und er sei ja suspendiert worden. Ganz entlassen konnte man ihn aber nicht, weil es lag kein Delikt vor, es konnte ihm noch kein Delikt nachgewiesen werden und das österreichische Beamtendienstrecht ist sehr, also da genießt ein Beamter sehr hohen Schutz. Das heißt, er konnte nicht einfach entlassen werden. Und so konnte er sogar 2022, also bereits nach dem russischen Großangriff auf die Ukraine, immer noch Material verkaufen an den FSB. Okay. Zum einen 3 Handys von hohen Beamten des österreichischen Innenministeriums und zum anderen einen mit spezieller Verschlüsselungstechnologie versehenen Laptop, wie ihn zum Beispiel die deutschen Sicherheitsbehörden häufig verwenden.
Das ist irgendwie unglaublich, oder? Der macht einfach immer weiter.
Ja, das geht eine ganze Weile, kann er das machen, bis es dann wieder Hinweise aus dem Ausland gibt. Diesmal kommen sie aus Großbritannien und diesmal hat es dann auch Konsequenzen.
Ein Spionagenetz für Russland reicht bis nach Österreich.
In Wien wird gestern der ehemalige Verfassungsschützer und BVT-Beamte Egisto Ott festgenommen.
Es geht weiter Schlag auf Schlag im womöglich größten Spionageskandal der Republik.
An Ostern in diesem Jahr wird Egisto Ott verhaftet und seither kommen gefühlt jeden Tag neue Details, werden enthüllt von den Medien. Das ganze Ausmaß wird im Prinzip erst jetzt so richtig erkennbar und die ganze Affäre wird als der größte Spionageskandal in Österreich in den letzten Jahrzehnten bezeichnet.
Und jetzt, also wird jetzt da jemand verantwortlich gemacht? Rollen da Köpfe? Passiert da was?
Also zunächst muss man natürlich sagen, Egisto Ott sitzt derzeit in Untersuchungshaft und da wird er vermutlich eine ganze Weile bleiben müssen. Eine andere Frage ist allerdings die politische Verantwortlichkeit. Es ist inzwischen auch bekannt, dass er diverse Kontakte in die Politik hatte zu verschiedenen Parteien. Die weisen sich jetzt gegenseitig die Schuld zu. Das ist auch logisch, weil im Herbst Parlamentswahlen stattfinden und da alle gegenseitig mit dem Finger auf sich zeigen. Aha. Sicher ist, dass die Affäre hochgradig peinlich ist für Österreich. Es wirkt wie eine schlechte Agentenkomödie und Österreich hat damit viel Glaubwürdigkeit verloren bei den internationalen Partnern und das ist natürlich für ein kleines Land wirklich gefährlich. Im Verfassungsschutz und bei den Nachrichtendiensten ist Vertrauen alles und das wurde schwer beschädigt durch diese Affäre. Mhm. Aus der Politik und von Seiten der Regierung heißt es jetzt, dass man Maßnahmen treffen wird. Zum Beispiel ist bis heute in Österreich Spionage nur dann strafbar, wenn sie gegen Österreich selber erfolgt und nicht zum Beispiel, wenn es gegen verbündete Länder passiert. Also das soll jetzt angepasst werden. Aber es bleiben natürlich Zweifel, ob das dann ausreicht, um so etwas künftig zu verhindern.
Meret, du hast uns da einen richtigen Agentenkrimi mitgebracht, der aber wirklich passiert ist. Danke vielmal.
Sehr gerne. Danke dir, Antonia.
Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Grosjean. Ich bin Antonia Moser. Und dann bis zum nächsten Mal.